Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Das war ein wunderbares Lied, das wir jetzt gesungen haben. Wenn wir das Lied wirklich wahrnehmen würden, dann wäre die Predigt jetzt ganz überflüssig. Danke, Markus, auch dir für die Einleitung. Ich habe immer gern, wenn die Einleitung kurz ist und konkret. Und das hast du getan. Vielen Dank. Markus hat etwas Wichtiges angesprochen, und zwar Vorsätze. Zum neuen Jahr machen sich viele Menschen Vorsätze, und die Vorsätze halten so vielleicht zu dem 5., 10. Januar, und dann ist wieder alles beim Alten. Aber das muss nicht so sein. So ein Vorsatz zu fassen ist nicht schlecht. Ich werde euch zwei Ratschläge geben. Erstens, nehmt euch nicht zu viel vor. Du hast vielleicht bis jetzt ein Kapitel aus der Bibel gelesen pro Tag und du sagst, ich möchte mehr. Und du machst dir einen Vorsatz, nicht zu viel. Nicht gleich 10 Kapitel, das schaffst du nicht. Auch gleich 2. Du hast 1 gelesen, jetzt 2. Das wird gehen. Das ist eine Sache. Und wenn du so einen Vorsatz gefasst hast, sag es jemandem. Sag es einem Bruder, einer Schwester oder mehreren Menschen und sag ihnen: Leute, fragt mich jeden Monat oder jede 2 Wochen, ob ich den Vorsatz durchhalte, weil das gibt gewisse Motivation. Wenn ich weiß, ich habe das anderen Menschen gesagt und die wissen das, dann tue ich das auch, oder? Okay, ich mache alles neu. Das ist das Thema der Predigt. In der Bibel kommen oft 3 Begriffe zusammen, besonders bei Paulus: Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir sprechen meistens über den Glauben, wir sprechen oft auch über die Liebe, aber wenig über unsere Hoffnung. Und darum will ich heute am Anfang des neuen Jahres einige Worte über unsere Hoffnung sagen, weil die Hoffnung uns hilft, im Glauben und in der Liebe zu leben. Der gelesene Text zeigt das Ziel dieser Hoffnung. Gott spricht hier: Siehe, ich mache alles neu. Und er fügt noch hinzu: schreibe das auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Halte es fest, das darf nie vergessen werden. Wir sollen das wissen und wir sollen uns damit beschäftigen. Wir sollen oft daran denken. Das Erste ist vergangen. Die erste Erde, die wir heute kennen, mit allem, was noch heute zu ihr gehört, das wird aufhören zu existieren. Diese Erde, die war am Anfang eine vollkommene Schöpfung Gottes, aber wir haben der Sünde Tor geöffnet. Wir haben die Erde befleckt, vernichtet. Jemand hat gesagt: Nimm die schönste Insel der Welt mit dem schönsten Strand und stelle den Mensch hin, er wird alles kaputt machen. Und das ist so. Nicht nur die Welt um uns herum, auch die innerliche Welt. Wir sind heute um das Äußere besorgt, um die Natur, die Luft, um unser Klima. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, wie wir innerlich vergiftet und dreckig sind. Ich schaue fast jeden Abend die Nachrichten im Fernsehen an und am Ende kommt meistens etwas aus der Kultur, so etwas neues Theater oder irgendwie eine Bildausstellung oder neue Musik. Und ich sage mir manchmal, das ist Kultur? Das ist so etwas, also mir ist manchmal wirklich zum Weinen, wenn ich das sehe. Wir sind innerlich so, schon so weit, dass die Menschen das irgendwie für etwas Gutes halten. Aber wir müssen nicht jammern und Angst haben. Wir haben eine Hoffnung. Siehe, ich mache alles neu, wird Gott einmal sagen, und wird neue Menschen, neue Erde, einen neuen Himmel machen. Und die Bibel beschreibt diese neue Schöpfung mit ergreifenden Worten, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Siehe, das ist auch von Johannes 21, Offenbarung 21, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich habe fast Tränen in den Augen, immer wenn ich das lese, wenn ich mir das vorstelle, Gott selbst, der große Herrscher, der König, der Schöpfer des Universums, der ewige, allmächtige, erhabene, er wird den kleinen Menschen nehmen und ihn trösten, seine Tränen abwischen, er wird ihn fröhlich machen. Und es wird keinen Tod mehr geben, keinen Schmerz, keine Krankheit mehr, nichts, was uns belastet, was wehtut, keine Sorgen, die uns quälen, keine Angst mehr. Etwas ganz Neues und Schönes. Ich freue mich darauf und ich möchte das Ziel wirklich erreichen. Johannes beschreibt auch die Bewohner der neuen Erde. Ein Engel kommt zu ihm und sagt, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und dann bringt ihn auf einen großen und hohen Berg und zeigt ihm eine schöne Frau. Eine Braut? Nein, das ist sehr interessant. Er zeigt ihm eine Stadt, er verspricht ihm eine Frau zu zeigen und dann zeigt er ihm eine Stadt. Das ist eine symbolische Sprache, Offenbarung. Die Offenbarung ist voll von Symbolen und wir müssen uns damit ein bisschen beschäftigen. Diese Frau ist die Braut des Lammes, die Braut Jesu und sie ist zugleich eine große Stadt. Das heißt, es geht um eine große Menge von Menschen, die Jesus als ihren Heiland und Herrn angenommen haben, Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, aber dass Gott seinen Sohn hat Mensch werden lassen und dass dieser vollkommen sündloser Mensch, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, sich als Opfer für unsere Sünden angeboten hat. Er hat die Strafe für unsere Sünden erduldet, die Sünden, meine Sünden, deine Sünden wurden bestraft. Wenn wir über Vergebung sprechen, das ist nicht so billig. Ach, das macht doch nichts und schauen wir darüber hinweg. Dafür wurde bezahlt. Das ist abgetan. Wer das im Glauben annimmt, der hat es. Gott bietet das jedem an. Du musst das nur glauben und annehmen und wenn du das annimmst, dann hast du das, dann gilt das für dich und du kommst nicht mehr vors Gericht. Du bist ein Kind Gottes geworden und darfst wie ein Kind zu Gott, wie zum Vater kommen. Solche Leute, das ist die Braut Jesu, das neue Jerusalem, die Wohnung, wo die Gläubigen aller Zeiten und aus allen irdischen Kirchen und Gemeinden mit Gott leben werden. Die Wohnung Gottes unter den Menschen. Das Wort Wohnung, das klingt so schön. Sehen Sie, wenn ich von einer langen Reise nach Hause komme und irgendwie das Zuhause zu sein, dieses Gefühl, das ist gewisse Geborgenheit, Bequemlichkeit, nicht? Ich bin dort zu Hause. Ich kann meine Jacke abziehen, Schuhe abziehen, ich kann mir die Hände waschen, kann mir Kaffee kochen, mich hinsetzen. Nee, diese kleinen Sachen, die Geborgenheit und Bequemlichkeit, das macht dieses Gefühl, zu Hause zu sein. Und so werden wir zu Hause sein bei Gott. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als zu Hause bei uns zu sein. Gott zu Hause bei uns. Das ist das Geheimnis und die Schönheit dieser Stadt. Gott wird sich bei uns wohlfühlen und wir bei ihm. Also bei dieser Frau, bei der Braut des Lammes geht es also um die wahre Gemeinde Jesu, um die Erlösten. Sie sind schon verklärt, das heißt, sie wurden schon von den Toten auferweckt oder entrückt worden. Sie haben neues Leben und den neuen Leib bekommen. Ich freue mich riesig auf den neuen Leib, wo nichts mehr wehtun wird. Einen herrlichen Leib und ein neues Kleid, das haben sie alles schon bekommen. Und hier in diesem Kapitel bekommen sie eine Wohnung, eine neue Gemeinschaft mit Gott und auch eine neue Herrlichkeit, weil durch die Hochzeit wird die Braut zur Frau, das heißt zur Mitherrscherin. Wir Geschwister, das können wir uns nicht vorstellen. Das ist die Erfüllung unserer Hoffnung. Es wird alles endgültig erfüllt, was unser Herr versprochen hat. Zum Beispiel, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Mit Jesus auf seinem Thron zu sitzen, mitherrschen, mitbestimmen, mitschaffen. Das ist doch eine wunderbare Hoffnung. Aber vergessen wir bitte nicht, dass die Offenbarung uns ein paar Kapitel früher eine andere Frau gezeigt hat. Eine Frau, die auch eine Stadt ist. Kapitel 17, Vers 1. Ein Engel sagt Johannes, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Und Vers 18, die du Frau, also diese schlechte Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Auch eine Frau, die zugleich eine Stadt ist. Zwei Frauen, zwei Städte. Auf der einen Seite die Braut des Lammes als das neue Jerusalem, auf der anderen Seite die große Hure, entschuldige mich bitte für dieses Wort, aber die Bibel redet so, also diese schlechte Frau aus Babylon, die große Stadt, eine ist bekleidet mit strahlend weißem Kleid, das ihre Reinheit und Erhabenheit zeigt, die andere gekleidet mit Purpur und Scharlach, also schreiende, grellen Farben. Sie ist behängt mit Gold und allerlei Schmuck, aber das kann ihr Charakter nicht verbergen. Sie gibt sich gegen Lohn jedem hin. Darum geht es hier. Um Lohn, um Macht, um Geld, um Einfluss. Sie hurt mit Königen der Erde, strebt also nach Macht. Sie sitzt an großen Wassern. Sehen Sie, die Wasser, das ist auch ein Symbol. In der Offenbarung ist das Symbol für die Menschheit, nicht? Das Meer, Symbol der ewigen Unruhe, die Wellen hin und her, verschiedene Strömungen, Stürme, Gewalt, ja, und am kommt immer ein Sturm und große Wellen und dann bleibt am Strand ein bisschen Schaum und Dreck und das ist alles, was das gebracht hat. Also diese Wasser, das sind die Völker, die Nationen, das heißt, diese Frau hat Einfluss auf viele Menschen, die ihr folgen. Die erste Frau ist die wahre Gemeinde Jesu, seine Braut. Wer ist die andere Frau? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen. Jede solche Frau, jede Prostituierte war einmal auch eine reine Jungfrau. Sie war auch ein reines Mädchen, ist verdorben worden. Aber am Anfang war das ein reines Mädchen. Das heißt, diese Frau war einmal auch eine Gemeinde Jesu. Sie hat ihm gehört, aber jetzt ist sie verdorben. Liebe Geschwister, bequemes Leben, Geld, Einfluss, Macht, das hat der Gemeinde die Augen verblendet. Sie ist eine falsche Kirche, die falsche Kirche der Endzeit. Bitte, wenn ich sage Kirche, lassen wir uns damit nicht irgendwie betören. Sagen wir nicht, ja, ja, das ist die Kirche, wir sind Gemeinde, oder uns betrifft das nicht. Ich meine mit dem Wort Gläubigen, Christenheit, Christen oder Namenschristen. Die wahre Braut Jesu, das sind Gläubigen aus aller Gemeinden und Kirchen, auch Katholiken sind dabei, auch die Reformierten, auch einige aus der FEG und die falsche Kirche genauso. Das ist nicht nur die katholische oder reformierte Kirche oder was sonst. Das sind auch Menschen aus einer FEG, die das mit Jesus nicht so ernst nehmen. Diese Frau sitzt auf einem scharlachroten Tier. Das ist in diesen Kapiteln der Antichrist. Europa war einmal ein sogenanntes christliches Kontinent. Das heißt, dass die Oberfläche christlich war. Die Kirche hat einen großen Einfluss gehabt und sie hat gewisse Regeln durchgesetzt. Es gab eine gewisse Gottesfurcht und das hat alles zusammen eine gute Ordnung gegeben. Das war nicht schlecht. Aber die Menschen waren keine Kinder Gottes. Sie waren nicht bekehrt, nicht wiedergeboren. Das war nur Oberfläche. Und seit der Aufklärung blättert die Oberfläche immer mehr und immer schneller ab. Aufklärung bedeutet, die Menschen haben sich von dem Einfluss der Kirche befreien wollen. Und heute wird alles Christliche bewusst abgeschafft. Aber damit werden auch die bestehenden Ordnungen weggeworfen. Und es steht mehr und mehr Verwirrung und Durcheinander. Das ist übrigens die Übersetzung des Namens Babylon. Verwirrung, Durcheinander. Und wir sehen, wie das heute schon beginnt. Die Moral, die sozialen Verhältnisse, das Klima, die Finanzen, die Flüchtlinge, die Religionen, das kommt alles durcheinander mit dem Islam und so weiter. Terror, Unruhe, Kriege. Und es wird so weit kommen, dass niemand wissen wird, wie weiter. Und dann kommt plötzlich jemand, der eine geniale Lösung anbieten wird. Ein Mensch, ein Mann, eine schillernde Persönlichkeit, begabt, anziehend, ein charismatischer Führer, ein Politiker. Und das wird der Antichrist sein. Das Tier der Offenbarung. Antichrist heißt anstelle von Christus, ein neuer Messias, der eine Rettung bringen wird. Übrigens, er wird zwei Quellen haben. Die Offenbarung spricht von ihm, dass er aus dem Meer aufsteigt, das heißt aus den Nationen, also er wird ein Mensch sein. Und er wird auch aus dem Abgrund heraufkommen, 17 Vers 8. Das heißt, er wird einen dämonischen Ursprung haben wie Jesus, oder? Mensch, ein wahrer Mensch und ein Sohn Gottes. Und dieser Mann auch, Mensch, aber ein Dämon, das wird irgendwie vermischt sein. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Aber er wird übernatürliche Fähigkeiten haben, wird Zeichen und Wunder tun, wie die Bibel das sagt. Und die Menschen werden ihm folgen wie blind. Und die Hure, die falsche Kirche, wird auf ihm sitzen. Das bedeutet, dass die Kirche der Endzeit sich sogar mit dem Antichristen und mit seinem System arrangieren wird. Für ihn wird sie nützlich sein und sie wird glauben, dass sie ihn beherrschen kann. Aber dann, nach 3 oder 3,5 Jahren, wird der Antichrist sie vernichten. Es steht in Kapitel 17, Vers 17, dass er und seine Verbündeten ihr Fleisch verzehren werden. Das heißt, sie werden ihren Reichtum und Besitz einfach rauben. Der Antichrist wird unbewusst und ungewollt das Gericht Gottes über die falsche Kirche ausführen. Und was mich fasziniert, dass die Bibel dieses Gericht über die falsche Kirche, über Babylon, sehr ausführlich beschreibt. Ganze zwei Kapitel reden darüber. Über den Antichristen, dass seine schillernde Persönlichkeit sein wird, sind nur 3 oder 4 Worte. Er wird entgriffen und in den Feuersee geworfen. Punkt, fertig. Der hat für Gott keine Bedeutung. Aber über die falsche Kirche ganze 2 Kapitel. Ich glaube, dass es uns eine große Warnung sein soll. Und vielleicht zeigt das auch die Traurigkeit Gottes. Seine Gemeinde, ihr Teil mindestens, ist so verdorben, dass er sie für ewig verwerfen muss. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sie zu heilen und sie auf den richtigen Weg zurückzubringen. Das tut Gott sehr weh. Und darum hat er für uns diese beiden Kapitel so ausführlich schreiben lassen. Gut, das ist die Zukunft, wir sind noch nicht so weit. Aber heute ist die Zeit der Vorbereitung. Die Menschen und die Gemeinden reifen. Die einen zum Guten und die anderen zum Bösen. Die Ersten entwickeln sich mehr und mehr zu der wahren Gemeinde Jesu, zu seiner Braut. Und die anderen nehmen immer mehr die Züge von Babylon an, von der falschen Kirche. Sie wollen Menschen gefallen, Einfluss haben. Und sie wollen einfach bequem leben, sie wollen nichts Schlechtes. Die Ersten schauen Jesus an, wollen ihm gefallen. Und sie fragen, Herr Jesus, was erwartest du von mir? Was soll ich tun? Was kann ich tun, um dich und deinen Namen zu verherrlichen? Und die anderen, ja, sie halten sich für gläubig, auch für gläubig. Aber sie schauen sich selbst an und fragen, was ist gut für mich? Was gefällt mir? Was tut mir gut? Also wir wollen uns mehr und mehr mit der Braut Jesu beschäftigen, mit dem neuen Jerusalem, mit der Wohnung Gottes mit den Menschen. Das ist das Wesen dieser Stadt. Gott wohnt unter seinem Volk. Es ist klar gesagt, es ist auch symbolisch angedeutet. Das ist interessant, wenn wir die Beschreibung der Stadt weiterlesen. Es kann ein bisschen langweilig vorkommen, aber es kommt dort 12-mal die Zahl 12 vor. 12-mal die Zahl 12. 12 oder wird mindestens angedeutet. 12-mal 12. Und die Zahl 12, die besteht aus 3 und 4. 3-mal 4, 12, oder? Ist das richtig? Ich glaube schon. Und 3... Das ist die Zahl Gottes. Gott, ein Gott in 3 Persönlichkeiten. Und 4, das ist die Zahl dieser Welt. Die 4 Himmelsrichtungen. Und das ist doch so schön, wenn Gott in die Welt kommt. Ja, dann beruft er sich ein Volk. Er beruft Menschen. Er liebt die Menschen. Er kommt zu ihnen. Und wo Gott in die Welt kommt und Menschen erkennen ihn, dann bekehren sie sich zu ihm, folgen ihm nach, werden sein Volk, seine Gemeinde. Das ist doch so, so schön, diese Symbolik. Und Gott wird in der Stadt mit seinem Volk wohnen. Sie werden ständig in seiner Gegenwart sein. Das ist unsere Hoffnung und weil wir diese Hoffnung haben, dann sehnen wir uns danach, schon jetzt mit Gott zu leben. Und wer mit Gott leben will, der will ihm auch gefallen. Und gerade darum haben wir diese Hoffnung auf unsere wunderbare Zukunft. Johannes schreibt im 1. Brief, Kapitel 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Gleich wie er, also Jesus, rein ist. Der Motor, die Hoffnung, das ist der Motor unserer Heiligung. Nicht du musst oder du darfst nicht. Nein, ich habe Hoffnung, ich möchte das erreichen. Ich will einmal an dieser herrlichen Zukunft teilhaben und darum reinigen wir uns. Das heißt, Sachen abzulegen, die Gott nicht gefallen. Und das ist nicht schwer, weil wer mit Gott und mit Jesus leben will, der sehnt sich danach und für ihn ist das selbstverständlich. Er hat nur noch ein Ziel, ihn anzuschauen und in sein Bild verwandelt zu werden. Das ist das Wichtigste, wozu diese Hoffnung uns führen will. Zu unserem Herrn zu kommen, zu Jesus hin. Liebe Geschwister, wissen wir überhaupt, was das bedeutet, wenn wir sagen, ich habe mich Jesus ausgeliefert, ich habe mich Jesus hingegeben? Wissen wir, was das bedeutet? Wir sagen das so leicht, ich habe das so in manchen Zeugnissen gehört, habe mich bekehrt und mich dem Herrn ausgeliefert. Aber das ist für immer und das ist für alle Bereiche des Lebens, das ist etwas wie die Ehe. Wenn ein Mann einem Mädchen oder das Mädchen einem Mann das Ja-Wort gibt, dann ist das für immer und es kann nicht zurückgenommen werden. Menschen meinen heute, jawohl, wenn das nicht war, werde ich mich scheiden. Aber das ist Unsinn. Das gilt einfach für immer. Du hast dich diesem Menschen gegeben und du gehörst ihm und er gehört dir in allen Lebensbereichen. Und die Ehe besteht dann dadurch, dass alle die Lebensbereiche mit Liebe erfüllt werden. Dass ich auf den anderen schaue und seine Wünsche erfüllen will. Und so muss das auch mit Jesus sein. Ich habe ihm das Ja-Wort gegeben. Ich habe mich für ihn entschieden. Und das heißt, dass alle Bereiche meines Lebens ihm gehören müssen. Alles gehört ihm. Und er soll über alles der Herr sein. Wir haben vor dem manchmal Angst. Aber das ist nicht schwer, wenn wir uns nämlich bewusst werden, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir uns bewusst werden, wie Jesus uns liebt, er hat doch für mich und für dich sein Leben gegeben. So liebt er uns. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir haben ihn nicht gewollt, wir haben ihn abgelehnt. Aber er hat schon damals sein Leben für uns dahingegeben, um uns zurück zu Vater zu bringen und uns diese herrliche Zukunft zu geben. Einfach sich seiner Liebe bewusst zu werden und mit dieser Liebe zu rechnen. Das heißt, was mich auch trifft, auch wenn das etwas Schweres ist. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und dass er mich für diese Zukunft vorbereitet, für das neue Jerusalem, für die Brautgemeinde. Gott arbeitet für die Zukunft. Er bereitet uns vor. Er will, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir sein Bild tragen, schon hier und jetzt. Sicher einmal werden wir verwandelt. Aber nicht alle gleich. Ich bin überzeugt, so weit, wie weit du sein Bild schon hier auf der Erde getragen hast, dann wirst du sein Bild auch in der Herrlichkeit tragen. Siehe, ich mache alles neu. Gott macht das schon heute. Er schafft schon heute neue Menschen, neue Verhältnisse, aber er schafft das nicht so, wie wir das gerne hätten. Ich hätte gerne, wenn Gott seine Macht zeigen würde, nicht seine Gerechtigkeit und wenn er die Bösen bestrafen würde und die Guten belohnen und uns vor allem Schlimmen retten und so weiter. Ich wäre auch froh, wenn Gott aus mir alle die bösen Gedanken und Worte und die falschen Triebe und alles, was in mir immer noch ist, wenn Gott das wegnimmt oder wenn ich ein Engel wäre, wenn ich nach der Bekehrung. Aber das geht nicht. Gott lässt uns als alten Menschen. Und wir leben aus Glauben. Und durch den Glauben sollen wir uns verändern. Durch die Beziehung zu Jesus, Schritt für Schritt. Das sind manchmal so kleine Sachen, dass man etwas ablegt. Und dass, dass man in Kleinigkeiten ein neuer Mensch wird. Gott wirkt und wir sollen mitwirken. Wir sollen das glauben und das, was er uns versprochen hat, einfach verwirklichen. Gott wirkt überall dort, wo wir ihn wirken lassen und macht aus uns neue Menschen. Wir hätten das gerne schnell, vollkommen, aber er macht kleine Schritte im Verborgenen. Du lernst hier etwas, du bestehst dort in einer Versuchung, du bist hier ein bisschen verändert, wir reifen. Gott sei Dank dafür. Ich wünsche euch allen, dass ihr in dieser Hoffnung Tag von Tag lebt und dass ihr das Ziel erreicht. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Am Anfang dieses Jahres wünsche ich euch, dass ihr das so erlebt. Während des Jahres, Gott ist mit uns, Gott ist in mir. Und er wirkt, auch in meinem Leben, auch wenn ich das nicht verdiene, aber er wirkt. Er macht in Kleinigkeiten etwas neu, dass wir neue Menschen werden, andere Menschen, dass wir zu der Brautgemeinde gehören. Wir werden jetzt einen Moment still, jeder kann für sich beten oder nachdenken und ich werde dann die Stille mit einem lauten Gebet abschließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns eine Zukunft vorbereitest, von der wir keine Ahnung haben. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir glauben nur, dass das etwas Herrliches sein wird. Und aus dem, was die Bibel uns verrät, wissen wir das. Und wir freuen uns darauf. Bitte sei mit uns, mit jedem von uns. Führe uns, lass uns reifen. Lass uns dich lieben, Herr Jesus. Du liebst uns und wir wollen auch dich lieben. Du bist unser König und wir wollen dir aus Liebe und Dankbarkeit dienen. Wir wollen dir gefallen. Bitte führe uns, dass wir die Zukunft, das, was du für uns vorbereitet hast, dass wir das erreichen. Ich bitte dich für ein gutes Jahr. Er wird sicher große Probleme bringen. Aber du bist mit uns und wenn du mit uns bist, dann wird das ein gutes Jahr sein. Ich danke dir dafür. Amen.